Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Die Bundesregierung, sie holt den Hammer raus.
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert wird.
Finanzminister Christian Lindner. Danach hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Hammer bedient.
Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
Die Politiker sind zu den Handwerkern geworden, anscheinend auf Schloss Meseberg bei Berlin. Was dieses neue Hammer-Leitbild der Bundesregierung genau bedeutet, besprechen wir unter anderem mit dem Politikwissenschaftler Johannes Hilje.
Ja, ist eine interessante Metapher tatsächlich. Das ist ja erstmal so dieses Bild, der Kabinettstisch als Werkbank. Und Lindner hat auch gesagt, hämmern ist nicht geräuschlos. Also das ist im Grunde ein passendes Bild dann für diesen Ampelstreit, den es auch immer gibt.
Außerdem nehmen wir den Leistungssportler Karl Dohmann, Leichtathlet, beim Wort.
Ich habe das Gefühl, es fehlt so grundsätzlich einfach so dieser Gedanke, wofür wir in Deutschland überhaupt Leistungssport brauchen, also was genau der Wert davon ist.
Wie wird der Sport bei uns in Deutschland eigentlich gefördert? Das klären wir. Und wir sprechen mit dem Strafverteidiger Udo Vetter über die Staatsanwaltschaft Berlin. Die hat nämlich die Ermittlungen im Fall des Rammstein-Sängers Till Lindemann eingestellt.
Es hat für eine Anklageerhebung nicht gereicht. Das Verfahren wurde eingestellt. Das bedeutet in der Konsequenz, die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, Herr Lindemann ist derzeit genauso, ich sag mal, frei wie Sie und ich auch.
Das ist euer Update am 30. August. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, so steht's da. Ermittlungen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat diese Woche gemeldet, dass sie nicht mehr gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgrund von sexuellen Übergriffen ermittelt. Ihr habt das mitbekommen, vor gut 2 Monaten, da hatten mehrere Frauen über die Praktiken bei Rammstein-Konzerten öffentlich gesprochen und gesagt, es hätte sexuelle Handlungen gegen deren Willen gegeben. Die Staatsanwaltschaft sagt, diese Frauen hätten bisher nur mit den Medien und nicht mit der Polizei gesprochen und deshalb sei unklar, ob diese Personen glaubwürdig oder unglaubwürdig sind. Die Diskussion zwischen Recht und Moral bleibt jedenfalls. Wir sprechen drüber mit dem Strafverteidiger Udo Vetter. Schönen guten Tag, Herr Vetter.
Ich grüße Sie, hallo.
Ist die Einstellung des Verfahrens jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung so eine Art Freispruch für Till Lindemann?
Ja, es ist zumindest ein vorläufiger Freispruch, der bestehen bleiben wird, sofern keine neuen Beweismittel auftauchen. Es gab zwar kein Gerichtsverfahren gegen Till Lindemann. Die Staatsanwaltschaft hat sich bemüht, herauszufinden, was an den Vorwürfen dran ist. Es hat für eine Anklageerhebung nicht gereicht. Das Verfahren wurde eingestellt. Das bedeutet in der Konsequenz, die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, Herr Lindemann ist derzeit genauso, ich sag mal, frei wie Sie und ich auch.
Es braucht eben handfeste Beweise, das ist klar. Und die scheint es nun mal hier nicht zu geben. Die Betroffenen, die haben sich ja in der Presse geäußert, aber eben nicht gegenüber der Justiz. Warum gehen die Betroffenen nicht weiter?
Das ist eine schwierige Frage, die natürlich nur die Betroffenen beziehungsweise vielleicht die Presseleute, die mit denen gesprochen haben, beantworten können. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist es so, wenn die ganze Sache über die Medien gelaufen ist, also über eidesstattliche Versicherungen und so etwas, dass der Hintergrund eine Angst vor der Öffentlichkeit sein könnte. Möglicherweise haben die Betroffenen halt auch einfach Angst gehabt, hier in eine riesige juristische Schlacht hineingezogen zu werden. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Man muss ja auch daran denken, wenn solche Anschuldigungen immer sukzessive kommen, das heißt, ein vermeintliches Opfer äußert sich, dann kommen die nächsten Opfer und dann kommen weitere, die angeblich auch geschädigt sind, besteht natürlich auch die Gefahr, dass falsche Anschuldigungen erhoben werden. Ja, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die ich jetzt als hypothetisch betrachte. Es kann natürlich auch sein, dass der Geschädigte, ich will jetzt hier keine Namen nennen, möglicherweise es auch geschafft hat, die Sache sozusagen aus dem Zugriff der Staatsanwaltschaft durch Zahlung oder Ähnliches wegzukriegen. Das ist eine reine Spekulation von mir. Es ist eine hypothetische, theoretische Möglichkeit. Das würde dann unter Schweigegeld laufen, wäre aber an sich auch nicht verboten.
Jetzt wird im Netz kommentiert, dass diese Ermittlungen zu schnell eingestellt worden sind. Was sagen Sie? Ist das ein normaler Vorgang?
Also wenn Sie alleine die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin von gestern sehen, da wird ja ausführlich dargestellt, welche Ermittlungen gemacht worden sind. Ich glaube, da hat sich die Staatsanwaltschaft Berlin trotz der vielen anderen Fälle, um die sie sich ja auch kümmern muss, wirklich Mühe gegeben. Sie haben sich die Akten von dem ausländischen Fall aus Vilnius kommen lassen. Sie haben sich intensiv, wie Sie schreiben, darum bemüht, über die Medien an die Geschädigten heranzukommen. Das ist nicht erfolgreich gewesen. Und ein Verfahren ohne Zeugenaussagen und ohne Zeugen ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Ich zoome nochmal auf eine Geschichte. Eine heute 28-jährige Frau hat dem Spiegel wohl mitgeteilt, dass sie nach eigenen Angaben mit 15 Jahren mehrfach Sex mit dem damals 50-jährigen Rammstein-Sänger Till Lindemann gehabt hatte. Das ist auch nicht strafbar?
Das ist in der Tat eine Geschichte, die einen stocken macht. Man muss natürlich die juristischen Hintergründe sehen. Das sogenannte sexuelle Schutzalter in Deutschland beträgt 14 Jahre. Ab 14 Jahre sind bei uns heranwachsende Jugendliche durchaus in der Lage, sexuelle Kontakte zu haben. Herr Lindemann hätte sich nur dann strafbar gemacht, wenn er entweder eine Zwangslage des Mädchens ausgenutzt hätte oder wenn er ihr Geld gezahlt hätte. Beides ist ja auch nach den bekannten Presseinformationen, sie beziehen sich auf den Bericht des Spiegel, nicht ersichtlich. Insofern hat er sich auch damals nicht strafbar gemacht, wobei ich persönlich als Strafverteidiger natürlich anmerken muss, dieses Machtgefälle, das da angesprochen wird, ob das tatsächlich vorgelegen hat, weiß ich nicht. Es gibt nämlich einen Umstand, der ein Strafverteidiger zumindest zweifeln lassen würde. Die Frau sagt ja in dem Spiegelartikel, dass sie über Jahre, nachdem ihr bewusst geworden ist, dass sie als Jugendliche vielleicht ausgenutzt worden ist, nach wie vor Beziehungen zu Herrn Lindemann gepflegt hat, nämlich sexueller Art. Und das ist natürlich dann, sage ich mal, etwas, was es dann eher unwahrscheinlich macht, dass dieses Machtgefälle tatsächlich so gewesen ist, dass eine 14-Jährige das nicht frei entscheiden konnte. Mhm. Nur wir können nicht in die Köpfe der Leute reinblicken und im Zweifel gilt immer die Unschuldsvermutung.
Klar, das eine ist dann eben das Recht und das andere ist die Moral und die eigene Einstellung, die man dazu entwickelt. Nach rund 2 Monaten hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlung gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann eingestellt. Wir haben darüber gesprochen mit dem Strafverteidiger Udo Vetter. Danke fürs Gespräch.
Jederzeit gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal ganz kurz inhaltlich. Auf Schloss Meseberg in Brandenburg, da wurden von der Bundesregierung jetzt schon Dinge beschlossen. Damit die Wirtschaft wieder vorankommt, sollen es ab 2024 Entlastungen von jährlich rund 7 Milliarden Euro geben für die Unternehmen. Es soll eine Prämie für Klimaschutzmaßnahmen bei den Betrieben kommen. Künstliche Intelligenz soll in der Verwaltung helfen und die digitale Patientenakte soll auch auf den Weg gebracht werden. Darauf hat man sich heute schon geeinigt. Das klingt nach Arbeit.
Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
Bundeskanzler Olaf Scholz über den neuen Handwerker-Spirit in der Bundesregierung. Ist das ein sinniger Neustart? Fragen wir den Politikwissenschaftler Johannes Hilje. Grüß dich, Johannes.
Hallo, guten Tag.
Ist es gut, dass die Regierung jetzt den Hammer auspackt, sag mal?
Ja, diese Hammer-Metapher ist sicher nochmal eine eigene Reflexion wert. Aber wenn man erstmal auf die politische Substanz schaut, dann glaube ich, ging es der Ampelregierung darum, Handlungsfähigkeit zu beweisen. Es ist ja allen klar, dass der Problemdruck unglaublich groß ist und dem will man jetzt mit einer Flut an Gesetzen eigentlich begegnen. Also dieses Wirtschaftschancen- oder Wachstumschancengesetz, Bürokratieabbau, elektronische Patientenakte, Kindergrundsicherung und Bürgergelderhöhung kam in den letzten Tagen schon. Also es ist so, dass in Zeiten von wirtschaftlicher Krisenstimmung und auch materiellen Sorgen, die viele Menschen umtreiben, da stehen ja diese sogenannten Brot- und Butter-Themen ganz oben. Und das versucht die Regierung jetzt eigentlich damit zu beantworten, dass eben Wirtschaftsförderung, aber auch soziale Sicherheit in Form von Bürgergeld und Kindergrundsicherung da als Gegenmaßnahmen angeboten werden.
Und braucht es dann so vereinfachende Bilder wie eben dieses Handwerkerbeispiel mit dem Hammer?
Ja, ist eine interessante Metapher tatsächlich. Das ist ja erstmal so dieses Bild, der Kabinettstisch als Werkbank. Und Linde hat auch gesagt, hämmern ist nicht geräuschlos. Also das ist im Grunde ein passendes Bild dann für diesen Ampelstreit, den es auch immer gibt. Aber man muss natürlich sagen, aus Kommunikationssicht, jedes passende Bild hat auch ein passendes Gegenbild. Also Nägel können schief reingehauen werden oder es kann Widerstände im Holz geben. Also hier bekommen auch direkt die politischen Gegner ihr Futter, wenn sie denn wollen. Von daher trägt dieses Bild sicher für den heutigen Tag, aber es kann dann auch schnell wieder gegen die Ampel verwendet werden.
Ich meine, wir haben Halbzeit in dieser Legislaturperiode. Wertest du das jetzt eigentlich als Art Neustart? Wenn ja, ist er glaubwürdig? Oder glaubst du, dass es einfach weitergeht wie bisher auch? Und dass natürlich dieser Zoff dazugehört. Man muss vielleicht jetzt eher mal darauf gucken, dass nicht so der Zoff so stark in die Öffentlichkeit kommt, sondern die Lösung.
Genau, also darauf muss, glaube ich, ein Schwerpunkt liegen. Wir haben es nach den letzten Klausuren in Meseberg auch immer gesehen, dass natürlich so eine Abschlusspressekonferenz ganz wunderbar inszeniert war, Geschlossenheit gezeigt wurde, aber dann hat es nur wenige Tage gedauert und in der Detailarbeit der Gesetze brachen dann die Konflikte wieder aus. Also deswegen darf man das Ganze jetzt auch nicht überbewerten, was da heute an den Tag gelegt wurde. Ich glaube, das kommunikative Problem ist aber eigentlich ein anderes der Ampel. Also die Grundphilosophie von Olaf Scholz ist ja, dass die Regierung durch ihre Taten kommunizieren würde. Es funktioniert meines Erachtens aber nicht in einer Mediengesellschaft, in der es sehr stark auch um die Deutung politischer Taten geht. Und für diese Deutung braucht die Ampel auch eine allgemeinere, zukunftsorientierte Erzählung, auf die man sich dann immer wieder berufen kann. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir leben in einer Zeit ökonomischer Unsicherheit und die gibt es gerade auch in der Mittelschicht. Dort sind Abstiegs- und Statusängste sehr verbreitet. Und ich glaube, dass die Ampel eigentlich diese Mittelschicht viel stärker so zum Aktivposten ihres Modernisierungsprogramms erklären müsste. Das heißt, die Handwerker, Facharbeiterinnen, Ingenieure als treibende Kräfte einer wirtschaftlichen und infrastrukturellen Modernisierung. Auch heute in Meseberg hat man sich etwas zu sehr auf die Unternehmen konzentriert, aber die Verunsicherung ist dann doch eher woanders in der Gesellschaft gelagert und diese Menschen muss man auch adressieren.
Sagt der Politikberater Johannes Hilje. Johannes, ich glaube, Hip-Hop ist in der Tat die Lösung für die Bundesregierung. Das konnte man heute schon ein bisschen raushören bei diesen Hammer-Zitaten.
Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
Ist ja Hammer, Hammer, Hammer.
Ist ja Hammer, Hammer, Hammer.
Na, sei nicht am Start.
Sind wir gespannt, was kommt. Ganz lieben Dank, Johannes, fürs Gespräch.
Ich danke auch. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mensch, was ist denn da los? Habt ihr vielleicht auch bemerkt beim Bäcker in der Vitrine? Da sind Mengen an Wespen unterwegs, die sich da den Kuchen reinhauen, Plundergebäck draufsitzen, rumschwirren. Wir haben Ende August und da sind wieder viele Wespen unterwegs. Sie sind hartnäckig und wir wollen natürlich nicht, dass sie unser Essen wegfuttern. Tun sie das? Ich weiß es gar nicht. Martin Schütz aus unserer Redaktion hat sich es genauer angeschaut. Warum sind die so aggressiv?
Naja, sie sind zumindest aktiv. Also weil Spätsommer, da ist das eigentlich ganz normal. Das liegt daran, dass sie ihre Nahrungssuche nach der Brutzeit ändern. Also bis etwa Anfang, Mitte August haben sich die Wespen vor allen Dingen von einem Zuckersaft ernährt, den ihr Nachwuchs produziert. Mittlerweile sind diese Wespenlarven aber geschlüpft. Das ist gut, das muss auch so sein. Führt aber zu dem Problem, dass sie keinen Saft mehr produzieren und die erwachsenen Wespen jetzt eben ausschwärmen, um alternative Nahrungsquellen zu finden. Und in der Natur wären das dann beispielsweise Aas oder Fallobst.
Und Kuchen und Grillzeug sind dann aber nette Alternativen, oder wie?
Genau, das sind halt aktuell auch dauerhaft verfügbare Quellen. Kuchen, Limo, Bier, was auch immer. Und weil sie eben auch Protein benötigen, halt auch Grillzeug.
Was zieht Wespen an? Ist es der Geruch?
Ja, also die reagieren auf Duftstoffe und das muss nicht zwangsläufig was Essbares sein, was sie anzieht. Es kann auch der Geruch beispielsweise eines Parfums sein oder einer Creme, der wie ein Lockstoff wirkt. Und wenn eine fündig geworden ist, dann meldet sie das ihrem Nest weiter und dann kommt eben die Verstärkung an. Und dann geht die Info, da ist irgendwas zu holen, von einer Wespe zur anderen über. Deswegen sind oft an einem Ort, der dauerhaft Nahrungsquellen verspricht, wie beispielsweise eine Bäckerei, sehr viele Wespen gleichzeitig oder auch in einem Biergarten. Oder manchmal auch an einem Mülleimer, an dem jemand was weggeschmissen
so,
hat.
So, wir beide am Grillabend?
Ja.
Wespe auf der Wurst?
Mhm. Haben wir schon ganz viel falsch gemacht.
Runterpusten, ne?
Auf gar keinen Fall. Das macht Wespen sogar aggressiv. Also die holen nur Essen, bisher waren sie nicht aggressiv, jetzt pustest du sie an und sie werden aggressiv. Die halten dich dann nämlich für einen Feind, sagt der Entomologe Volker Lohrmann. Er ist Insektenexperte am Überseemuseum in Bremen. Und anpusten ist aus seiner Sicht so ziemlich das Verkehrteste, was du machen kannst. Denn im Atem ist Kohlendioxid enthalten und das nehmen Wespen als Alarmsignal wahr.
Es gibt tatsächlich Säugetiere, die als Räuber den Wespen gegenüber in Erscheinung treten. Nehmen wir beispielsweise einen Dachs oder ähnliches, die Wespenvölker aus der Erde ausgraben, um an die proteinhaltigen Wespenlarven heranzukommen. Und wenn sich dieser Dachs beim Ausgraben jetzt diesem Wespenvolk nähert, dann atmet der auch. Und die Wespen nehmen diesen Dachs dann nicht nur durch das Ausbuddeln, sondern vor allem auch durch die Atemluft wahr.
Das heißt, in dem Moment, wenn du die Wespe anpustest, denkt die Wespe, der Thilo ist ein Dachs. Also nein, bist ein Feind und darauf reagieren die dann halt mit erhöhtem Aggressionspotenzial.
Schönes Bild. Was hilft denn dann?
ehrlicherweise nicht viel. Dein Ziel muss eigentlich sein, dass praktisch keine Wespe bei dir an Nahrung herankommt. Also die erste Wespe, die anfliegt, die musst du eigentlich unterm Glas beispielsweise einfangen, dass sie die Info nicht weitergeben kann, dass bei dir am Tisch oder am Grill oder sonst wo was zu holen ist. Essen und Getränke abdecken, auch wichtig. Oder, und dazu rät sogar der Nabu, der ersten Wespe, die kommt, direkt mit einer Zeitung oder einer Speisekarte schön eine verpassen. Ja. Grenzen setzen, nicht töten, sondern weghauen. Also so ein bisschen wie beim Tennis. So klatsch und sie fliegt weg. Ja. Wespen sind demnach lernfähig und wenn der Widerstand groß ist, dann steuern sie eher eine andere potenzielle Nahrungsquelle an, bei der sie leichter an die Nahrung kommen.
Also Wespen lassen sich erziehen, höre ich dann so ein bisschen.
Sie lassen sich zumindest ablenken. Ja,
aber du hast vorhin doch auch gesagt, dass sie sehr stark auf den Geruch achten. Also gut, wenn wir jetzt, und da gibt es ja 1000 Tipps im Internet, was anmachen oder Zitrone, Nelken oder Teebaumöl aufstellen, hilft das?
Nette Idee, deine Umgebung riecht oder stinkt oder was auch immer. Aber wie schon gesagt, Wespen gehen auch an Aas. Also die riechen zwar gut, aber die sind nicht an Gestank oder guten Gerüchen interessiert. Stichwort Aas, noch so ein kleiner Hinweis, solltest du doch mal gestochen werden, die Wunde auf jeden Fall desinfizieren, weil Bakterien dran sitzen können.
Kaffee anzünden, machen ja auch manche.
Ja. Man sieht dann, wo du sitzt, weil um dich herum Qualm ist, aber auch davon lassen sich Wespen nicht abhalten. Die wollen was Süßes, was Proteinhaltiges und ob das da drumherum qualmt, ist denen ziemlich egal.
Also wir halten fest, die Wespenlarven sind geschlüpft, deswegen sind die Wespen jetzt wieder vermehrt unterwegs und dezent der Wespe sagen, wer hier der Herr im Haus ist oder die Frau, das hilft, laut Martin Schütz. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen übers Geld sprechen. Und erstmal über das. Null. Das ist nämlich die Zahl, die am Ende hängen bleibt. Null Medaillen hat das deutsche Team bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest geholt. Obwohl die Leistungen ja eigentlich sehr gut waren, waren viele deutsche Rekorde mit dabei. Hat natürlich für viel Diskussion gesorgt, gerade darüber, wie Sportlerinnen und Sportler bei uns in Deutschland gefördert werden.
Es wird halt so ein bisschen gefördert, es gibt so ein bisschen professionelle Bedingungen und so weiter. Aber es ist nicht so richtig konsequent, habe ich das Gefühl.
Das hat am Montag der Geher Karl Dohmann hier bei uns im Interview gesagt. Er glaubt, dass Leistungssport einfach keinen Stellenwert hat in Deutschland und deshalb nicht ausreichend gefördert wird. Ergebnis dann auch null Medaillen. Ich habe darüber gesprochen mit Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion heute. Wollte nochmal bei der Leichtathletik bleiben. Wie wird die denn in Deutschland gefördert? Machen andere Länder das denn besser?
Ich würde sagen, sie machen das anders. Also in Deutschland, das ist ja ein ganz komplexes System. Das muss man ja so ein bisschen auseinanderdröseln. Man kann sagen, der Hauptgeldgeber ist der Bund, ist das, was im Haushalt sozusagen eingestellt ist, im Bundeshaushalt. Und das geht dann über verschiedene Kanäle, also die Sportarten, die Fachverbände, wie der Leichtathletikverband in diesem Fall, werden gesponsert über den Haushalt. Aber dann sind natürlich Posten wie die Angestellten bei Polizei, bei Zoll, bei Bundeswehr. Das sind ja häufig Sportsoldaten, die olympische Athleten sind oder eben Zollbeamte. Und dann gibt es noch die private Förderung über die Sporthilfe, wo dann die Top-Athleten oder die talentierten Athleten dann über privat sponsorenfinanzierte Summen noch Geld erhalten können. Das sind verschiedene Bereiche, die man so ein bisschen auseinanderdröseln muss. Ist gar nicht so einfach, das zu durchsteigen, ist aber was ganz anderes als zum Beispiel in den USA, wo ja viel auch über College-Stipendien geht, wo dann die Universitäten unglaublich gut ausgerüstet sind, Hightech-Stadien haben und wo man sich quasi auf ein Stipendium bewerben muss, um da hinzukommen. Das sind völlig unterschiedliche Systeme.
Aber was man immer wieder hört, ist ja, es gibt zu wenig Geld und viele klagen einfach, dass das Geld nicht ausreicht. Ist das gekürzt worden, die Sportförderung?
Ja, die Sportförderung wird auch gerade gekürzt. Das ist ein Riesenthema gerade innerhalb des Sports. Der Deutsche Olympische Sportbund, das ist ja der Dachverband, geht da gerade auch ziemlich an die Öffentlichkeit. Gerade in diesen Tagen ist da eine Menge los in Berlin, weil eben, wir wissen es aus allen anderen Bereichen der Gesellschaft auch, das Geld wird nicht mehr und man muss überall ein bisschen zusammenkehren, was da ist. Und die Sportförderung ist jetzt nicht, würde ich sagen, Top-Priorität 1, wenn wir einen Krieg haben, wenn wir eine Pandemie hatten und wenn wir so viele andere Probleme hatten. Und so kann man vielleicht auch verstehen, was da von der Bundesregierung jetzt dieser Ansatz. Wir reden von Kürzungen, ich würde mal sagen, im niedrigen zweistelligen Bereich, aber natürlich spürbar.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man weiß, der DOSB würde gerne in längerfristiger Zukunft mal wieder Olympia nach Deutschland holen. Und da möchte man eigentlich eher noch viel, viel mehr Geld bekommen vom Bund und nicht weniger.
Ja, dahinter steckt sicherlich auch die Frage, welcher Stellenwert Sport generell in so einer Gesellschaft dann eben hat. Wie bemisst man dann das, was der Athlet, die Athletin bekommt? Geht es dann nach Leistung? Geht es dann nach Medaillenspiegel? Geht es dann nach Sportarten, die im Ranking sehr hoch sind und andere weniger hoch?
Auch das muss man unterscheiden. Also Sportsoldaten bekommen natürlich einfach erstmal ihr Gehalt. die sind halt angestellt. Das ist ja das, was sie als Sicherheit dann im Rücken haben. Dann gibt es die Sporthilfeförderung dazu. Da gibt es verschiedenste Töpfe, je nachdem, in welcher Position man ist. Ist man ein Top-So-und-So-Athlet? Ist man noch ein hoffnungsvolles Talent? Da gibt es verschiedene Basis- oder Top-Förderungen. Das staffelt sich dann. Und dann leben natürlich viele, das muss man auch sagen, wenn man beispielsweise an Leichtathleten denken, von den Sponsoren vor Ort. Also viele haben dann ihr kleines Fangnetz so drumrum. Mhm. Ich will nicht sagen, der Metzger um die Ecke, aber vielleicht die Kreissparkasse oder irgendwas, wo dann auch Termine halt wahrgenommen werden.
Und steht dann auf dem Trikot drauf zum Beispiel da. Aber würdest du sagen, Matthias, dass man in Deutschland einfach einen sehr steinigen Weg hat und auf diese Sportförderung nicht so wirklich viel geben kann, wenn man Top-Athletin, Top-Athlet werden will?
Oder wenn das ein Beispiel, nicht ausreicht? Nehmen wir ein Beispiel, Leo Neugebauer, der Zehnkämpfer, der gerade deutschen Rekord aufgestellt hat, der ist halt in US-College-Strukturen, der ist halt quasi auf eigene Faust in die USA gegangen, hat es dann da unter den professionellen Bedingungen geschafft. Das machen immer mehr, es gehen immer mehr Sportler auf die andere Seite des Teichs sozusagen. Mhm. In Deutschland ist, glaube ich, ein Thema, das ist sehr bürokratisch, sehr, sehr strukturell ist. Wir haben Landesstützpunkte, Bundesstützpunkte. Man versucht das zu zentralisieren. Ich glaube, seit 10 Jahren gibt es die Spitzensportreform, die immer noch nicht fertig umgesetzt ist. Wahnsinnig komplex. Hängt immer auch noch ein bisschen deutsch-deutsche Geschichte dran, dass wir ein DDR-System und ein BRD-System hatten. Es gibt Stützpunkte, die dann aus regionalen und politischen Gründen in bestimmten Bundesländern bleiben müssen, andere, die aus sportlichen Gründen woanders sind. Mhm. Das ist wahnsinnig komplex und bis jetzt ist jede Bundesregierung und jeder DOSB dran gescheitert, da wirklich was auf die Füße zu stellen. Fakt ist nur, wenn man mal wieder richtig erfolgreich werden will, da muss sich einiges ändern noch.
Ja, also ein ziemlich kompliziertes Sportförderungssystem gibt es bei uns in Deutschland und auch ein veraltetes, sagt Matthias Frieber aus der Deutschlandfunk Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und es ist doch gut, 72% der Jugendlichen sehen auf dem Ausbildungsmarkt gute Chancen, gucken positiv nach vorne. Das ist das Ergebnis einer Bertelsmann-Studie heute. Aber alle mit niedriger Schulbildung haben Bedenken. Das ist das Negative. Sie trauen sich das nicht zu auf diesem Markt. Und jeder kennt vielleicht dieses eigene Gefühl, das man manchmal auch hat. Das schaffe ich nicht. Ich gehe ungern zur Arbeit, fühle mich nicht so richtig wohl. Etwa 5% der Beschäftigten jetzt aller Altersklassen in Deutschland leiden unter der Angst vor dem Arbeitsplatz. Und das heißt nicht nur ein bisschen nervös sein vor dem Kundengespräch, wie Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner uns erklärt.
Du stehst morgens auf und du weißt, dass du heute Nachmittag vor den Kollegen eine Präsentation halten musst. Schon wieder. Und danach wird der Chef wahrscheinlich jedes deiner Worte zerpflücken und die anderen suchen akribisch nach Fehlern in allem, was du gesagt hast. Sowas stresst natürlich. Und während manche Leute an so einem Morgen einfach nur schlechte Laune bekommen, entwickeln andere eine echte Angst vor ihrem Arbeitsplatz, meint Michael Linden.
Es gibt soziale Ängste, dass jemand dann Angst vor Mitarbeitern hat, vor Vorgesetzten. Es gibt leistungsbezogene Ängste, dass jemand ständig sich den Kopf macht, dass das, was er tut, nicht richtig ist und dass er Fehler macht. Bei Einsatzkräften, Polizei, Feuerwehr und Ähnliches sieht man immer wieder sogenannte posttraumatische Stresserkrankungen. Das heißt, die haben irgendeine bedrohliche Situation erlebt und dann lässt die Angst nicht mehr, geht nicht mehr weg und viele mehr.
Michael Linden ist gerade selbst auf dem Weg zur Arbeit. Deswegen habe ich ihn vorhin am Bahnhof erwischt. Er ist Psychiater und Psychotherapeut an der Charité in Berlin und beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit solchen Phobien. Und er schätzt, dass etwa 5% aller Beschäftigten darunter leiden.
Ja, das ist viel.
Allerdings merkt das kaum jemand. Bei vielen Patienten wird nämlich schlicht und ergreifend nicht erkannt, dass die Ursache für ihre Angststörung am Arbeitsplatz liegt. Und betroffen sind davon nicht nur Leute, die schon seit mehreren Jahren berufstätig sind, sondern auch Berufseinsteiger oder Menschen in der Ausbildung.
Natürlich kann jemand, der ängstlich ist und schon in der Schule sich nicht getraut hat, aufzuzeigen, wenn der dann an den Arbeitsplatz kommt, auch dort dieselben Ängste kriegen und sich dann überfordert fühlen und zwischen den Kollegen nicht zurechtfinden.
Nicht zurechtfinden heißt dann allerdings nicht nur, dass man immer wieder Stress hat. Es geht eher um ganz konkrete Angstzustände, inklusive Herzrasen, Schweißausbrüchen und so weiter. Und die kommen, wenn die Betroffenen nur an ihren Chef denken oder an die Räumlichkeiten, wo sie arbeiten. Manche Leute, erzählt Michael Linden, müssen in der Stadt regelmäßig große Umwege nehmen, weil sie noch nicht mal an der Schule, an der Firma, an der Werkstatt oder wo auch immer sie arbeiten, vorbeifahren können. Verwechseln sollte man so eine Angststörung deswegen nicht mit einem anderen Zustand, mit dem Burnout.
Burnout ist nichts anderes als ein Modebegriff für Depression,
sagt die Münchner Psychologin Laura Klimetzki. Und bei einem Burnout ist der Patient oder die Patientin einfach durch zu langen und zu hohen Druck im Job überbelastet. Was ursprünglich Spaß gemacht hat, wird plötzlich zur Qual. Die Kollegen, mit denen man früher lachen konnte, werden anstrengend und der Sinn an der eigenen Arbeit geht einem verloren.
Bei einem Burnout oder bei einer tatsächlichen Depression, die etwas schwergradiger ist, die Leute haben gar keine Energie mehr. Also wenn es wirklich schwerwiegend ist, dann würdest du wirklich Schwierigkeiten haben, morgens aus dem Bett zu kommen.
Auch hier gilt jetzt wieder, ob ich betroffen bin oder nicht. Das hängt immer auch davon ab, wie oft und wie lange so eine Situation vorkommt und wie heftig sie ist.
Wenn du auf dem Sofa liegst, du würdest Stunden brauchen, um die Motivation überhaupt hinzubekommen, überhaupt nur aufzustehen. Wenn irgendeiner sagt Chips und du springst in 2 Sekunden auf, dann hast du keine Depression.
Aber stark vereinfacht gesagt, beim Burnout ist nicht die Angst das Problem, sondern die verloren gegangene Motivation. Und in vielen Fällen hilft es dann, wenn man eine Weile auf Abstand geht. Zu Deutsch, wenn man sich krank schreiben lässt. Und die Heilungschancen sind dann relativ gut, meint Laura Klimetzki. Genau das kann aber ein Fehler sein, wenn man es mit einer Angststörung zu tun hat, sagt Michael Linden.
Die Betroffenen müssen lernen, mit ihrer eigenen Angst umzugehen. Wir sprechen von Angstmanagement, Angstbewältigung. Wer vor Angst davonläuft, bekommt mehr Angst.
Wer deswegen in Therapie geht, der lernt also, sich seinen Ängsten zu stellen. Genauso wie ein Mensch mit einer Spinnenphobie eine Spinne auf die Hand nehmen soll. Oder Leute mit einer Höhenangst in Begleitung auf einen Turm steigen, sollten Menschen mit Angst vor ihrem Arbeitsplatz zur Arbeit gehen.
Sie kennen das, diesen Spruch, wenn man vom Pferd fällt, muss man gleich wieder rauf, sonst kriegt man ein Problem. Und das gilt auch in ähnlicher Form, muss ich jetzt sagen, für arbeitsplatzbezogene Ängste.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.